Willkommen zur nächsten Ausgabe des Taxov Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In Podcast Folge 6 spreche ich mit Ben Furmanek über eine praktische Einführung in die Web Security. Wir haben viele Themen wie Angriffsarten und sicherheitsrelevante Bereiche diskutiert. Damals haben wir beide gesagt, dass wir nur die Spitze vom Eisberg angerissen haben. Und Ben schlug vor, eine weitere Podcast aufzunehmen. Ich freue mich, dass wir dies heute tun. Wir wollen das Thema Call Code Analyse und Passwortsicherheit diskutieren. Ich freue mich auf das Gespräch. Hi Ben.
Hallo. Schön, dass ich nochmal da sein darf.
Wollte ich gerade sagen. In so einem letzten Podcast haben wir beide zum Schluss gesagt, da gibt's genug Themen, die wir ansprechen können. Und eine Folge 2 wäre interessant. Und jetzt treffen wir uns und wir machen die Folge 2. In der ersten Folge, wir hatten, ich sag mal so, die Einführung vom Web Security angerissen. Ja, wir haben dann über verschiedene Sachen gesprochen. Kannst du vielleicht kurz ein Recap machen? Aber wir haben auch beide gesagt, Mann, das ist dann nur der Spitze von Eisberg, das, was wir angesprochen haben. Und es gibt sicherlich viele andere Themen, die wir, ich sag mal so, vertiefen können. Ja, vielleicht dann zum Anfang, magst du mal kurz so zusammenfassen, ich sag mal so, diese Hauptpunkte, die wir im ersten Podcast angesprochen haben?
Ja, sehr gerne. Es geht erstmal um die Sicherheit in Webanwendungen. Also es geht darum, genau. Wie bekomme ich meine Webanwendung sicher, beziehungsweise der lustige, spannende Teil, den ich normalerweise übernehme, wie kann ich diese Schwachstellen finden? Wie kann ich herausfinden, ob die Anwendung eigentlich noch mehr kann, als sie eigentlich soll? Nämlich, wie findet man die Schwachstellen? Ja, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin Ben Furmanek. Ich mache das hauptberuflich. Ich suche Schwachstellen. Ich habe schon ein bisschen davon erzählt im ersten Teil des Podcasts. Der war am 4. Dezember, wurde der, glaube ich, veröffentlicht. Das ist Folge 6. Wer das nochmal nachhören möchte, das ist der Zeitpunkt, kurz auf die Pause-Taste zu drücken und zu sagen, Folge 6, die kenne ich noch gar nicht, einmal anhören. Das dauert nur eine halbe Stunde. Und dann kann man genau an dem Punkt wieder anknüpfen. Das lohnt sich wirklich. Ich habe den selbst zur Vorbereitung gerade auch noch einmal gehört und ich habe mich prächtig amüsiert.
Ich auch.
Was haben wir da besprochen? Wir haben erstmal besprochen, wie sieht denn eigentlich eine Anwendung aus? Was kann man denn, wie kann man sich das vorstellen? Man hat einen Webbrowser, man hat eine Serverseite, dazwischen laufen Daten und dann haben wir den Angreifer. Der Angreifer sitzt im schlechtesten Fall, also beziehungsweise im besten Fall für mich, aber im schlechtesten Fall für den Anwendungsentwickler, sitzt der genau dazwischen, zwischen dem Webbrowser und der Anwendung. Oder zwischen der Anwendung und einem anderen Kommunikationsendpunkt von der Anwendung, zum Beispiel, was ist irgendwie ein Dienstleister oder wer auch immer, so dass man die Kommunikation abfangen, abhören kann, modifizieren kann. So, das ist der schlechteste Fall und den möchte der Angreifer ausnutzen. Dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie man das denn machen würde, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, wie ich das machen würde, wenn ich beauftragt werde, von einer Firma einen Pentest durchzuführen. Also ich tue so, als ob ich ein Angreifer wäre und dann geht's los. So, und das ist natürlich nur die halbe Arbeit. Die andere Hälfte wäre gewesen, dass ich mir den Quellcode angucke.
Ja, Ben, das ist natürlich ein Thema, die Quellcode auszugeben oder Quellcode auszugeben. Aber ich denke, wenn ein Unternehmen wirklich Interesse dran hat, alle diese Analyse zu machen, sind die natürlich mit den entsprechenden NDAs gern bereit, das zu machen, weil zum Schluss bekommen die auch einen Mehrwert durch diese Analyse. Gehen wir dann davon aus, ich habe die NDA mit dir unterschrieben, ich habe meine schöne Anwendung, Java oder was auch immer mal geschrieben. Wie geht man dann an so eine Quellcode-Analyse? Auch für mich, es gibt verschiedene Programmiersprachen, wie kann man dann so eine Quellcode-Analyse dann machen?
Ja, das ist die spannende Frage. Das Erste, was ich mache, ist, ich starte meine Entwicklungsumgebung. Genau das, was auch der Entwickler tun würde. Ich starte meine Entwicklungsumgebung, lade den Code rein und gucke, was passiert. Und in den meisten Fällen sagt mir die Entwicklungsumgebung selbst schon, an diesen und folgenden Stellen müsste man mal auf den Code gucken. Das sieht nicht so aus, als ob das richtig wäre. So, und das müsste der Entwickler an der Stelle auch sehen. Ich bin ja nicht der Einzige, der die Meldung sieht.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Muss der Entwickler nicht selbst das sehen, bevor er dann sagt, okay, ich bin mit meiner Entwicklung jetzt fertig?
Ja, Ja, also wie das manchmal so ist.
Ja, aber.
das denke ich mir dann auch. Das ist jedenfalls, also falls der Quellcode so aussieht, und das ist schon relativ häufig der Fall, dann ist das ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Dann fange ich genau an den Stellen an und sage, okay, was sagt mir denn die IDE? Die sagt, oh, hier, das darf kein Threading haben, oder hier ist irgendwie eine Eingabe, die ist ungesichert, oder diese und jene Kommentare müsste man rauslöschen. Auch sehr schön sind To-Dos. To-Do, das und das muss noch gemacht werden, dann weiß ich, dass es fehlt, wenn es eine Sicherheitsmaßnahme ist. Oder lustige Kommentare im Code wie, das sollte man eigentlich anders machen, oder der Praktikant hat das mal eben geschrieben, aber es läuft halt, und was man alles liest.
Und das sind tatsächlich Sachen, die du mit deiner Erfahrung gesehen hast, so solche Beispiele?
Ja, es geht noch weiter. Also das geht bis dahin, dass man gar keine Kommentare braucht und sofort sieht, wo das Problem ist. Ich hoffe natürlich immer heimlich, dass es besonders schöner, hübscher Code ist, und dann ist es für mich besonders schwierig, also besonders einfach, den Code zu lesen, aber besonders schwierig, Sicherheitslücken zu finden. Ja, das ist auch schön, aber besonders schön ist es natürlich, wenn ich auch welche finde, mit denen der Entwickler nicht gerechnet hätte. Genau, und genau, die IDE ist eine Sache. Angenommen, der Entwickler hält sich nun an die Vorgaben der IDE, und dann geht es, also dann hat man einigermaßen einen hübschen Code, sage ich mal. Dann geht es nur noch um die Architektur. Was ich speziell für die Sicherheitsanalyse mache, ich gucke mir erstmal an, wo kommen denn Daten rein? Wo ist die Eingabe in die Anwendung? Das sind meistens Eingabefelder, wenn es um Webanwendungen geht, aber es könnten beliebige Eingaben sein. Also, was ich hochgeladene Dateien auf beliebige Art und Weise, nicht nur im Browser. Also vielleicht werden Dateien verarbeitet, die per FTP-Server hochgeladen werden. Vielleicht ist es eine Anwendung, die Telefonanrufe entgegennimmt. Dann gibt es eine Schnittstelle zur Telefonie. Das sind Benutzereingaben. Der Benutzer kann definieren, wie ist denn seine eigene Telefonnummer mit der Anruft. Das ist eine Benutzereingabe. So, alle diese Eingaben nehme ich und gucke erstmal, was passiert damit. Gibt es eine Eingabevalidierung? Das hatten wir letztes Mal schon so ähnlich. Da sollte man beim Pentest überlegen, ist es denn sinnvoll, was weiß ich, geben Sie Ihr Alter ein, minus 83, das ergibt keinen Sinn. Genau diesen Code muss ich natürlich finden. Da muss irgendwo eine Zeile sein, ja, Alter wird jetzt geprüft nach Länge, Wertebereich und so weiter, Zeichenvorrat. Wenn das erstmal nicht zu finden ist, oder wenn es nicht da ist, oder wenn es offensichtlich dasteht, dieser Teil fehlt noch, naja, dann weiß ich, der fehlt. Dann kann ich gucken, ob da eine Schwachstelle sich ergibt. Das muss so nicht sein. Es kann auch sein, dass es keine Schwachstelle ist. Aber das ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Und dann im zweiten Schritt überlege ich mir, ja, was passiert denn nach der ganzen Business-Logik? Was passiert nach der Verarbeitung? Die Daten werden ausgegeben. So, entweder werden die zum Benutzer ausgegeben, oder die werden in eine Datenbank geschrieben, oder die werden in irgendwelche API-Calls eingebaut und weggeschickt, oder die werden abgespeichert in Dateien oder wo auch immer. So, je nachdem, welche Ausgabe das ist, müssen die Daten dann entsprechend behandelt werden. Das muss ich im Quellcode natürlich sehen. So, das ist sehr, sehr einfach zu sehen. Man guckt einfach, da sind die Daten, wie werden die gespeichert, was passiert vorher damit. So, das müsste der Entwickler eigentlich auch sehen.
Aber wenn ich kurz mal eine Frage stellen darf. So, ich bin kein Entwickler, ja, aber ich sag mal so, Quellcode, das sind nicht 10 Zeilen, das sind nicht 100 Zeilen, das sind tausende von Zeilen von Quellcode. Und ich stelle mir einfach mal die Frage, und auch komplex Quellcode, das sind komplexe Anwendungen, die gebaut werden. Und ich stelle mir einfach die Frage, wie kannst du du bist zwar Entwickler, hast aber dieses Code nicht entwickelt, ja, das heißt, du bist mit diesem Code nicht vertraut. Wie lange brauchst du dann, um überhaupt dann dich, ich sag mal so, reinzudenken, reinzulesen und überhaupt die Stellen zu finden? Klar, wenn es gut kommentiert ist und hübsch ist, wie du gerade gesagt hast, ist es vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen einfacher. Aber wie lange brauchst du, um überhaupt da reinzukommen, um erstmal diese Stellen zu finden, Eingabe, Ausgabe, Datenbank wegschreiben und so weiter, um überhaupt diese Sachen zu finden? Das stelle ich mir als Nicht-Entwickler wirklich schwierig vor.
Ja, danke für die Frage. Also als Nicht-Entwickler kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Gibt es nämlich eine Suchfunktion in dem Texteditor, dann sucht man einfach danach. Also das ist viel schwieriger. Wirklich? Das ist tatsächlich wirklich? Auch nicht schwieriger. Wirklich? Also es gibt einfach Funktionsnamen, die heißen dann genauso wie das, was ich gerade suche.
Also, okay. Das ist dann wirklich dann zu sagen, du suchst eine Eingabe oder Validierung oder Prüfung oder solche Sachen, ja, Verschlüssel, ja, und anhand von dieser Schlüsselwörter findest du dann die entsprechenden Zeilen im Code, wo du dann wirklich tiefer reinschauen musst.
Das ist tatsächlich die Vorgehensweise. Es variiert natürlich nach der Codegröße. Also wenn ich eine Anwendung habe, die einigermaßen klein ist, dann gucke ich mir den kompletten Code an. Dann kann ich natürlich auch die Suchfunktion verwenden, aber es ist nicht mehr unbedingt erforderlich. Ich kann einfach den kompletten Code lesen. Die meisten kleineren Anwendungen sind übersichtlich genug, um einfach den ganzen Code zu sehen. Es kommt vor, dass große Konzerne große Codebasen haben und dann muss ich mir eine andere Strategie überlegen. Der Kunde kann schließlich nicht, sage ich mal, 100 Tage bezahlen. Dann mache ich ein Stichprobenaudit. Also ich suche mir genau die Teile raus, von denen ich meine, dass die wahrscheinlich relevant oder brisant sind oder sicherheitsrelevant. Und die gucke ich mir an, sage dann dem Kunden, ja, das war nur ein Stichprobenaudit, der hat unter Umständen noch mehr Probleme der Art XY, aber hier ist ein kleines Beispiel und so kann er das finden und so kann er das beheben. Das ist meistens ganz okay.
Verstehe.
Was ich tatsächlich mache, ist, ich gucke mir den Code selbst an. Also es gibt Tools, mit denen man Code analysieren kann, statische Code-Analyse-Tools, die kosten auch unendlich viel Geld. Wenn es große Konzerne sind, die wir als Kunden haben, dann kommt es durchaus vor, dass die Kunden selbst solche Tools haben und die Tools schon drüber liefen über den Code. Als Ergebnis kommen dann, weiß ich nicht, 200 Seiten PDF raus. Die spannende Aufgabe ist es dann herauszufinden, welcher dieser Findings aus dem statischen Code-Analyse-Tool relevant sind. Das heißt, meistens bekomme ich dann auch den Bericht, dann kann ich sagen, ja, irgendwie diese drei Teile von den 200, ja, die könnten schon relevant sein. Dann gucke ich mir das nochmal genauer an. So, als grobe Regel kann man sagen, je nach Programmiersprache natürlich, aber so 10.000 Zeilen pro Tag lassen sich schon angucken. Das variiert immer, je nachdem, wie der Schreibstil ist von dem Entwickler, je nachdem, wie die Regeln sind, wie schön man den Code denn schreibt und ja, das hängt an ganz vielen Faktoren. Angenommen, es ist ein komplexer Algorithmus. Naja, den kann man auch in 20 Zeilen sehr komplex schreiben. Aber so ganz grob für Webanwendungen sage ich, ganz grob 10.000 Zeilen, das ist schon machbar, wenn man etwas sportlich drauf ist. Ja, das heißt, wenn man, was weiß ich, 50.000 Zeilen hat, ohne Kommentare natürlich und ohne Leerzeilen, dann schafft man das schon an 5 Tagen zu analysieren. Das ist okay, ganz grob. Und wenn es mehr ist, dann muss man eine Stichprobe machen.
Nee, das ist aber gut. Das gibt so ein bisschen Gefühl für wie viel Aufwand man einstecken muss, um diese Curl-Code-Analyse zu machen. Das war aber meine Frage ist beantwortet.
Ja, also gelegentlich kommt es auch vor, dass Firmen auf uns kommen und sagen, eigentlich möchte ich die Sicherheit gar nicht analysieren, sondern ich möchte nur wissen, ob der Code hübsch ist. Dann machen wir eine Qualitätsanalyse. Das kam jetzt 2-3 Mal vor. Das ist meistens der Fall, wenn eine Firma eine andere Firma kauft oder wenn eine Firma ein Produkt einer anderen Firma übernehmen möchte. Und die wollen natürlich nicht die Katze im Sack kaufen, sondern die wollen, dass jemand Drittes draufguckt, der sagt, eigentlich benutzt man doch strukturierte Programmierung. Und zwar nach folgenden Messwerten haben wir das analysiert. Und dann mache ich das natürlich auch. Das ist auch mal sehr schön, vor allem, wenn das nicht eingehalten wurde. Aber naja, es wird besser. Zum Glück wird es besser, sage ich mal. Ich beschäftige mich eigentlich lieber mit Themen, die besonders knifflig sind, als mit Themen, die ein Tool auswerten kann.
Verstehe. Naja. Dann lass uns dann wieder nicht die Qualitätsthemen, sonst sprengen wir wieder den Rahmen und gehen mal zurück. Okay, dann dieses Thema Curl-Code-Analyse, wie du vorhin gesagt hast, dann suchst du und du analysierst dann bestimmte Bereiche im Code, wie das halt geschrieben ist. Ja.
Genau. Ja, was ich speziell analysiere, sind so Sachen wie Eingabebehandlung, Ausgabebehandlung natürlich. Bei der Eingabebehandlung kann man sofort sagen, ja, wenn an einer Stelle steht, ja, dies ist die Eingabebehandlung für die kompletten Daten und es werden, was ich, alle Zeichen rausgefiltert. Dann kann ich schon von vornherein sagen, da hat sich jemand das Leben zu einfach gemacht. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Oder wenn jemand sagt, okay, folgende Zeichenketten sind wahrscheinlich problematisch und die werden herausgefiltert. Das ist der Blacklisting-Ansatz. Ja, würde ich erstmal sagen, Moment, ich kenne noch eine weitere Zeichenkette, die auch problematisch ist, sodass dieser Ansatz wahrscheinlich nicht funktioniert. Also es ist auch, wenn ich Schulungen halte, ist das so die erste Erkenntnis, die ich versuche zu übermitteln. Blacklist versus Whitelist. Also der Whitelist-Ansatz ist eigentlich immer der richtige. Man sagt, okay, die Eingabe X und die Eingabe Y sind erlaubt. Ja, dann prüft man, ob es X oder Y ist. Und man prüft nicht, ob es alle anderen Eingaben sind. Das ergibt erstmal keinen Sinn. Das ist meistens nicht so furchtbar einfach, wie ich das jetzt ausdrücke, aber im Detail kann das schon sehr einfach gemacht werden.
Aber das ist dann wirklich, ich sag mal so, wirklich eine spezifische Punkt, die Zuhörer da mitnehmen sollen, Whitelist anstatt Blacklist, ja?
Ja, ich mache mir natürlich im Podcast das Leben ein bisschen einfacher. Die Details muss man auch nochmal angucken. Es gibt einen Punkt, den ich mir im Pentest weniger angucken kann, aber im Quellcode sehr, sehr einfach sehe. Und das ist die ganze Thematik um Passwörter.
Immer ein heißes Thema. Ja.
Ja, also letztes Mal hatten wir schon die übliche Kofferkombination 1, 2, 3, 4. Das ist die Frage, bei Passwörtern stellen sich mehrere Fragen. Da gucke ich mal auf meine Aufzeichnungen natürlich. Braucht man eigentlich Passwörter? Und wie werden die eigentlich generiert? Wer gibt die ein? Wie speichert man die? Wie überträgt man die? Wenn man sich das überlegt und einfach hemdsärmlich sagt, okay, ich denke mir mal irgendwas aus und mache das, dann ist es wahrscheinlich schon fast richtig. Man kann es sich aber nochmal genauer überlegen. Also die Frage, braucht man eigentlich Passwörter, haben also moderne Firmen der Webindustrie inzwischen beantwortet mit, aus traditionellen Gründen nehmen wir mal Benutzername Passwort als Schema, um den Benutzer zu authentifizieren. Aber es wäre doch schön, wenn er noch einen zweiten Faktor hätte, sowas wie ein Telefon, wo er bestätigt, ja, ich will mich wirklich einloggen. Oder irgendeine Art Hardware oder ein USB-Dongle oder irgendetwas, wo man dann sagt, ich möchte mich wirklich einloggen, ich bin das wirklich, dass es nicht nur am Passwort hängt. Passwort alleine ist meistens
meine Erfahrung ist auch mit, ich sag mal so, Online-Banking gibt's immer Two-Factor-Authentication oder auch, wenn ich mich einlogge in bestimmten Firmennetzen, gibt's dann irgendwelche Tokens, die generiert werden. Das scheint jetzt, ich sag mal so, gang und gäbe zu sein heute, dass man nicht nur auf ein Passwort sich darauf verlassen kann.
Ja, genau. Es gibt auch so lustige Schemata wie, klicken Sie Ihre Freunde an. Ich glaube, Facebook hat das, wenn man sein Passwort vergessen hat. So, und wenn jemand, also Freunde hat, die er identifizieren kann, dann kann er auf seine Freunde klicken. Wenn jemand völlig Fremdes versucht, diese Funktion zu nutzen, dann kennt er natürlich nicht die Gesichter und kann nicht draufklicken. Das ist die Idee. Warum nicht? Das kann man machen. Oder Schema mit SMS oder mit E-Mail. Das ist natürlich nur so und so sicher, aber es ist besser, als nichts zu haben.
Genau.
Das sehe ich jedenfalls im Quellcode sehr, sehr gut. Was haben die denn? Haben die nur einen Faktor? Gibt es nur ein Passwort? Gibt es mehrere Passwörter, die man irgendwie haben muss? Dann gucke ich erstmal, wie werden denn eigentlich Passwörter eingegeben? Man kennt das von neuen Accounts, die man irgendwo erstellt. Ja, geben Sie jetzt Ihren Benutzernamen, das ist inzwischen meistens die E-Mail-Adresse ein, und dann geben Sie noch irgendein Passwort ein. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch Systeme, die einfach ein Passwort generieren. Dann muss man sich überlegen, wie werden denn die Passwörter generiert? Kann der Angreifer vielleicht auch ein Passwort generieren, das genau dasselbe Passwort ist, weil er irgendeine Zusatzinformation hat, nämlich wie die Passwörter generiert werden? So, das ist ein Code, den ich einfach nachschlagen kann im Quellcode.
Aber wie kommt dann der Hacker dran, dass er weiß, wie die Passwörter generiert werden in diesem Beispiel, was du gerade gemacht hast? Woher weiß er das denn?
Ja, das ist die große Frage. Woher weiß der Hacker, was er tun muss, um das Passwort zu generieren? Und ein großer Vorteil ist, es wird ganz viel Open Source verwendet. Man kann einfach in der Bibliothek, im Framework nachgucken, wie der Algorithmus ist. Es würde auch der Sicherheit nicht helfen, wenn der Angreifer diese Zusatzinformation nicht hätte. Das wäre dann Security by Obscurity. Der könnte raten oder er könnte mal ein Praktikum bei der Firma gemacht haben. Dann wüsste er es. Also das ist eine Information, die eigentlich öffentlich sein könnte. Was hilft es, wenn man besonders sicheren Zufall hat? Also man kann sich vorstellen, wenn man Passwörter zufällig generieren möchte, dann braucht man einen Zufall, der nicht erraten werden kann. Bei Computern hat man meistens einen Pseudo-Zufall mit einem Pseudo-Zufallszahlengenerator. So, und der Pseudo-Zufallszahlengenerator wird initialisiert mit einer Zahl. Das heißt, wenn ich meinen, zum Beispiel einen Bayesian-Twister oder irgendeinen Algorithmus, wenn ich den initialisiere mit, sagen wir, der 5 und ich generiere 3 Zufallszahlen und dann initialisiere ich den nochmal mit der 5, dann bekomme ich bei den nächsten 3 Zahlen wieder dieselben 3 Zahlen wie vorher. Das ist eben kein echter Zufall, das ist ein Pseudo-Zufall, der an dem Startwert liegt. Genau, wenn also der Angreifer diesen Startwert kennt, dann kennt er damit automatisch alle Passwörter, die generiert werden. So, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Da gab es in der Vergangenheit sehr, sehr viel Software, die genau diesen Fehler gemacht hat. Also der Fehler war, es wurde ein Pseudo-Zufallszahlengenerator genommen, der wurde initialisiert mit einem Wert, den der Angreifer kannte, zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit. Der Angreifer weiß, wann er auf den Knopf klickt, wie viel Uhr es da war, oder er kann erraten, wann beispielsweise die Anwendung gestartet wurde, wenn das nicht so furchtbar unwahrscheinlich ist. Ja, dann wurden die Accounts reihenweise übernommen. Unter Umständen bekamen dann die eigentlichen echten Benutzer eine E-Mail, ihr Passwort wurde zurückgesetzt, aber die konnten sich dann trotzdem nicht mehr einloggen, weil der Angreifer schon, naja, das Passwort hatte und sich eingeloggt hat. Also das war dann schon zu spät. So, das sollte man beachten und das kann ich im Quellcode sehr, sehr gut sehen und dann sagen, ja, könnte man vielleicht so oder so anders machen. Ja, dann, ja, wenn der Benutzer das Passwort eingibt, dann gibt es so übliche Ampelschema, dass man sagt, ja, das Passwort wird erstmal als sicher erachtet oder nicht. Da gibt es auch eine JavaScript-Bibliothek, die man einfach reinlädt oder mehrere. Das ist natürlich nur ein Anhaltspunkt. Eine Bibliothek kann nicht sagen, ob das Passwort sicher ist. Es könnte zum Beispiel der Name der Katze sein und irgendwelche Zahlen und dann sagt das System, ja, sieht sicher aus. Aber trotzdem könnte es sein, dass der Angreifer das Passwort kennt.
Ich habe neulich gesehen, das war, glaube ich, ein Post auf Facebook, wo es dann immer die Fragen gibt, Mädchenname deiner Mutter, welche Stadt bist du geboren? Und die Polizei hat sogar auf diese Post geantwortet und hat einfach geschrieben, stopp, gib nicht solche Informationen einfach mal so her, weil es hört sich an wie ein, ich sag mal, so ein lustiges Spiel, ja. Man gibt die Informationen her, aber das sind genau diese Sicherheitsfragen. Ja, wenn du so ein Password-Reset machen willst, dann hast du, das weiß ich, aus 10 Fragen wählt man 5 aus. Ja, wo bist du geboren? Wie gesagt, Mädchennamen der Mutter. Und dass jemand so über so ein soziales Netzwerk auch solche eigentlich sicherheitsrelevante Informationen sammeln kann.
Ja, das ist eine schöne Anekdote. Darum verwende ich gerne zufällige Werte. Das macht sich besonders gut, wenn die telefonisch übertragen werden müssen. Also da hatte ich mal vor ein paar Jahren einen Kollegen, der wollte sein Passwort zurücksetzen, hat auch zufällige Werte genommen. Dann meinte die Person am anderen Ende, ja, sagen Sie doch mal Ihre Geburtsstadt, was haben Sie denn eingegeben? Und dann soll man eben 32 Zeichen oder 64 oder wie viel auch immer zufällige Zeichen durchgeben. Also A, Y, 1, 3, Punkt, Minus, 13 und so weiter. Das funktioniert natürlich übers Telefon nicht so furchtbar gut. Das hat dann die Frau auch eingesehen und trotzdem das Passwort zurückgesetzt. Damit war der komplette Mechanismus hinfällig. Ja.
Eine gute Anekdote, ja.
Ja, also so passiert das manchmal. Ja, ich hatte auch ähnliche Ereignisse. Bei einem Kunden gab es eine Festplattenverschlüsselung für den Laptop der Firma. Als ich den frisch bekam, wusste ich nicht, wie man diese Festplattenverschlüsselung, aufmacht. Mit meinem Passwort, das ich noch nicht hatte, konnte ich das nicht tun. Dann gab es eine Hotline. Bei der Hotline habe ich angerufen und gesagt, ja, ich bin der legitime Benutzer, ich möchte das jetzt bitte benutzen. Dann musste ich eine lange Zeichenkette durchgeben. Die haben mir eine lange Zeichenkette zurückgegeben. Dann konnte ich den Laptop benutzen. Das war die Festplattenverschlüsselung. Und als Authentifizierung musste ich sagen, ja, ich darf das.
Wow. Das ist immer wieder,
war schon sehr schön.
Immer wieder der Faktor Mensch. Wir hatten auch in einer Podcast-Folge mit Sascha Mayer von IBC in Schaffhausen gesprochen. Und eigentlich in diesem Podcast ging es genau um solche Themen, dass Sicherheit ist nicht nur eine technische Aufgabe, sondern auch der Faktor Mensch. Man kann das tollste System, das sicherste System bauen, aber wenn Menschen nicht richtig damit umgehen, ist das ganze Thema Sicherheit dann wirklich, wirklich gefährdet, ja. Das ist im Prinzip auch, was du in deinem Beispiel da gesagt hast, ja. So, für mich immer noch ein wahnsinnig kompliziertes Vorgehen, weise als Nicht-Entwickler, aber ich glaube dir, dass die 5 Tage, die du vorhin gesagt hast, auf jeden Fall machbar sind, ja. Aber aus diese ganzen Sachen, die du gerade angesprochen hast, auch mit dem Thema Passwörter und so weiter, gibt es dann irgendwelche, ich sag mal so, Hauptpunkte oder Empfehlungspunkte, wo du sagst, wenn du Code schreibst und dieses Code sicher sein soll, achte drauf, ABC. Gibt es dann so ein paar Kernthemen, wo du sagst, das sind wirklich die Must-Haves, wo ein Entwickler sich darauf konzentrieren soll?
Ja, die Frage ist schön provokativ gestellt. Wenn es darauf eine Antwort gäbe, dann hätte ich keinen Job mehr. Das wäre also die perfekte Antwort. Ja. Das ist eigentlich auch der Plan für meine berufliche Zukunft, dass ich meinen eigenen Job abschaffe, in dem alle Softwareentwickler sicheren Code schreiben. So, bisher ist das nicht passiert. Und selbst dann finde ich mit Sicherheit spannende Themen aus der IT-Security. Mhm. Aber bisher bleibt es spannend. Das heißt, die Empfehlung, die ganz grobe Empfehlung ist natürlich, ja, soll man halt sicher entwickeln. Also man soll immer Eingabevalidierung verwenden, Ausgabebehandlung und vor allem, man muss sich weiterbilden, ohne Ende. Mhm. Also es gibt jeden Tag bekannte Schwachstellen, also Schwachstellen, die bekannt werden an dem jeweiligen Tag zu beliebiger Software. Natürlich kann man das nicht alles überblicken. Es reicht die Software, die man gerade verwendet, sollte man im Auge haben. Wenn es eine neue Version gibt, warum gibt es denn eine neue Version? Gibt es da nur Features oder gab es da auch Probleme? Sind die Probleme vielleicht sicherheitsrelevant? Manchmal steht das auch nicht dran. Steht da nur, ja, da wurde irgendwie ein Punkt oder ein Komma vergessen. In Wirklichkeit war das aber ein Sicherheitsproblem. Mhm. Ja, also teilweise muss man da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und sagen, Moment, wenn das so ein dringliches Update ist und dann steht in der Beschreibung nicht drin, warum das so dringlich ist, da muss man doch noch mal genauer hingucken. Und sich auf die Weise weiterbilden und sagen, ja, okay, ich spiele das mal ein, aber ich merke mir mal, dass ich in 2 Wochen noch mal nachgucke, ob es vielleicht eine bessere Beschreibung gibt oder ob es nicht da was gibt, um diese Schwachstelle auszunutzen. Das ist schon wichtig. Ja, man muss immer viel lesen. Was man sowieso als Entwickler liest, sind natürlich die üblichen IT-News, nehme ich an. Sowas wie Heise News, Spiegel, Netzwelt oder von mir aus selbst Twitter-Streams oder die Zeit hat auch so eine Rubrik, Hacker News, was man alles findet. Mhm. Es gibt eigentlich keine schlechten Ressourcen im Internet. Es gibt nur gute Ressourcen. Sobald es Informationen gibt, kann man sehr, sehr einfach feststellen, ob die Informationen sinnvoll sind oder nicht. Dann kann man sagen, okay, das war eine sinnvolle Information, mit der kann ich irgendwas anfangen. Das geht.
Ja, das heißt, es ist wirklich ein ständiges Prozess. Dann nicht, man macht das einmal und dann bin ich sicher oder fast sicher sozusagen. Aber wie du sagst, ständige Weiterbildung. Und wenn es dann irgendwelche neue Libraries, Bibliotheken, die zur Verfügung stehen, nicht einfach mal so die Dinge nehmen, aber wirklich dann zu überlegen, okay, wie prüfe ich denn noch, dass die Sicherheit dann nicht beeinträchtigt wurde, ja? Genau.
Ja.
Ich glaube, du weißt, was mein letzten oder mein nächsten Satz sein wird, ja? So, wir hatten in der ersten Folge, ich sag mal so, eher hauptsächlich das Thema Pentest, Penetrationstesting, ja? Dieses Mal haben wir uns das Thema Crowdcode-Analyse und auch, wie du sagtest, auch das Thema, Passwörter, mal tiefer angesprochen. Ich glaube, es wird eine Folge 3 geben, oder?
Ich würde mich freuen.
Ja, und was würdest du dann aus dieser Reihe von Themen, die man insgesamt hat, für eine Folge 3 mal vorschlagen? Was wäre dann der nächste Punkt nach Pentesting, nach Curl-Code-Analyse? Was wäre dann der nächste interessante, sicherheitsrelevante Bereich für den Webentwickler mal anzuschauen?
Das ist natürlich eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Was interessiert mich eigentlich gerade im Moment? Angenommen, jemand entwickelt gerade sehr viel, sagen wir, React-Framework. Und dann kommt jemand und sagt, ja, ich speichere aber Passwörter sicher. Das passt nicht so richtig zusammen. Aber es gibt ein Thema, das generell auf Sicherheitsfragen die Antwort gibt. Das ist praktisch die Antwort, die ich eigentlich geben wollte auf die vorherige Frage, was macht man, was ist denn eigentlich die eine Sache, die man jetzt eigentlich machen muss? Da gibt es tatsächlich eine ich sage mal, ein bisschen kniffligere Antwort, und ich hoffe, dass wir nochmal zusammenkommen, um diese Frage genauer zu betrachten. Und zwar gibt es den Security Development Lifecycle. So heißt er. Das ist die Frage, die Microsoft sich gestellt hat im Jahr 2002. Wie kann man denn jetzt die Software sicherer schreiben? Also Microsoft, dieser große US-amerikanische Konzern, der bekannt dafür war, Bluescreens auf Windows zu erzeugen, wenn man irgendwelche Geräte per USB einsteckt, und überhaupt war eigentlich die komplette Software verschrien, sage ich mal. Wurde aber doch viel gekauft und viel verwendet. Das heißt, es gab viel Geld, und das Geld durfte man ausgeben. Das ist, das ist so das Szenario, und ich hoffe, dass wir beim nächsten Podcast die Gelegenheit haben, das Thema genauer zu betrachten.
Das hört sich gut an. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das organisieren können. Ich gehe davon aus, dass wir das hinkriegen werden. Ja? Super. Ben, vielen herzlichen Dank. Wieder ein super spannenden Podcast. Und ich glaube, Folge 3, Folge 4, Folge 5 können wir mal machen, weil dieses Thema so ein breites Spektrum abdeckt. Aber jetzt sage ich herzlichen Dank für Folge 2 und ich freue mich auf Folge 3.
Ja, vielen Dank.
Ciao. Tschö. TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart. Euer TaxOff Campus Podcast-Team.